Ein Werbemanager ist gestorben und kommt vor Petrus. Und Petrus fragt ihn, wollen Sie in den Himmel oder wollen Sie in die Hölle? Der Werbemanager sagt, ach, kann ich mir das mal ansehen? Also, dann kann ich mich ja danach entscheiden. Das würde mir das leichter machen. Sicher, sagt Petrus und zieht den Werbemanager mit sich. Sie kommen zuerst auf eine große Wiese, dort sieht man Menschen in kleinen Gruppen zusammen, die singen, es ist eine friedliche Stimmung, Harfenklänge untermalen das alles. Und dann sagt Petrus zu dem Werbemanager, das ist der Himmel. Sie gehen weiter, sie kommen in einen großen Swimmingpool, es herrscht Partystimmung. Leicht bekleidete Mädchen servieren den Menschen im Pool leckere Drinks. Das ist die Hölle, sagt Petrus. Also für was entscheiden Sie sich? Na, wenn das so ist, dann möchte ich in die Hölle. Kaum hat der Werbemanager diese Worte gesagt, bogen um die Ecke zwei Teufel, die sehr grässlich nach Schwefel stanken. Sie zerrten den Werbemanager mit sich, er wehrt sich heftig und sie zerren ihn mit sich in einen Topf mit kochendem Öl. Hey, rief der empört, was soll das? Vorhin sah das noch ganz anders aus, so mit Pool und Mädchen und Drinks. Tja, entgegnete einer der Teufel, da haben Sie wohl unsere Werbeveranstaltung gesehen. Ich möchte heute mit euch über Jesus sprechen und die besondere Kraft, die wir aus der Verbindung mit ihm empfangen, in unserer Versuchung und in unserer Gefährdung. Dazu gehören die beiden letzten Bitten des Vaterunsers. Die sprechen wir ja vielleicht jeden Tag, in jedem Gottesdienst. Die beiden letzten Bitten des Vaterunsers führen uns bis an die Pforten der Hölle. Habt ihr euch das schon mal klar gemacht? Ich will das mal kurz erklären. Man kann sich das Vaterunser ja grob so vorstellen, es sind sieben Bitten und die fangen ganz oben an, Vaterunser im Himmel, dann wird Gott und sein Name und seine Heiligkeit, darum wird gebeten. Dann landen wir in der Mitte, das ist die vierte Bitte, beim Brot, also auf der Erde, bei unseren Bedürfnissen und dann die beiden letzten Bitten, ihr kennt sie, dass wir dann sagen, führe uns nicht in Versuchung und bewahre uns von dem Bösen. Also jedes Vaterunser führt uns bis an die Pforten der Hölle. Es ist ein Gebet, was Jesus uns lehrt und deshalb, wenn wir über ein Leben mit Jesus sprechen, müssen wir auch über die Hölle reden und müssen wir auch über Versuchungen reden. Das ist kein Witz. Über den Bösen, mit dieser letzten Bitte des Vaterunsers, ist nicht nur das Böse gemeint, was uns manchmal ratlos macht, sondern auch die Macht, die dahinter steht, der Böse. Der Böse hat viele Namen, ihr kennt auch viele von ihm. Man nennt ihn den Versucher, den Satan, den Durcheinanderbringer, den Teufel und so weiter. Wer ist der Böse? Zum Wesen des Teufels gehört es, die Menschen von Gott abzubringen. Das war schon bei den ersten Menschen so. Wir haben das heute nicht gelesen. Es war auch ein Text, der vorgeschlagen ist, 1. Mose Kapitel 3, wo so aus dem Paradies berichtet wird. Und ihr kennt schon die Geschichte mit der Schlange, die wir ja jedes Mal so um die Weihnachtszeit inszenieren. Also schon bei den ersten Menschen war es so, da schlängelt sich so diese Versuchung heran, die teuflische Werbeabteilung, und verspricht den Menschen sehr schmackhaft und sehr glaubhaft, ihr werdet sein wie Gott. Humus Deus, ich weiß nicht, wer von euch die Spiegel-Bestsellerlisten im Blick behält und auch immer mal ein Buch liest. Es gibt einen bekannten israelischen Universalhistoriker, Yuval Noah Harari, der hat ein Bestsellerbuch geschrieben, das heißt Homo Deus. Und er beschreibt darin gerade dieses, dass das eben nicht nur etwas ist, was im Paradies vor, weiß ich was, vielen Jahren geschehen ist, sondern dass wir Menschen eigentlich Gott sind. So sagt er das, also was mit der Technik und so weiter. Wir brauchen keinen Gott mehr, wir haben ja die Wissenschaften, wir haben Gott. Das ist ein Gedanke, der sich sehr gut verkauft. Also, ihr werdet sein wie Gott, ein modernes Versprechen, was durchaus attraktiv klingt.
Der Teufel, so hat er es bei den ersten Menschen gemacht, so macht er das bis heute, stellt Gott und seine Worte in Frage. Bei den ersten Menschen stellt er diese tückische Frage, die erste Frage, die in der Bibel steht, sollte Gott gesagt haben. Und diese erste Frage, die in der Bibel steht, ist eine Frage der Versuchung. Ein Werk des Teufels, dessen Absicht es ist, die Menschen aus der Verbindung mit Gott herauszubringen. Das war nicht nur bei den ersten Menschen so, Adam und Eva, sondern das war auch bei Jesus so, dem neuen Adam, dem neuen Menschen. Wir haben diese Geschichte im Evangelium gehört, Matthäus 4, ganz am Anfang seines Wirkens, er ist gerade getauft, dann kommt die Versuchung, dann erst geht er in die Öffentlichkeit. Dreimal versucht der Teufel, Jesus von Gott abzubringen, und wir erkennen das gleiche Strickmuster. Er macht falsche Versprechungen. Seine Werbeabteilung spiegelt falsche Tatsachen vor. Der Teufel stellt Gott in Frage, er stellt auch sein Wort in Frage. Im Griechischen steht das Wort Diabolos, das heißt wörtlich übersetzt, er ist ein Durcheinanderwerfer. Also der Teufel führt Bibelworte im Mund. Aber das Problem und das Tückische daran ist, dass er alles so durcheinander wirft, dass er damit sogar den Menschen versuchen und von Gott abbringen kann. Also, wir merken daran, der Teufel spielt mit allen Tricks. Und deshalb ist es gut und wichtig, an Jesus zu sehen, Gott sei Dank. Nur deshalb können wir hier sein. Gott sei Dank macht er den großen Unterschied, dass er standhaft bleibt, obwohl er hungrig ist, obwohl er durstig ist, 40 Tage, alleingelassen in der Wüste. Und ich habe das eben schon ausgeführt, der Teufel mit Bibelworten argumentiert. Und ihr habt aufgepasst, wie wehrt sich Jesus, indem er auch Bibelworte gebraucht. Also das ist ein Kampfmittel gegen die Versuchungen des Teufels, dass man sich da auch einigermaßen auskennt. Jesus lässt sich nicht aufs Glatteis führen. Er widersteht dem Versucher. Er stellt sich dem Kampf und geht als Sieger aus diesem Kampf raus. Und wir haben das vorhin im Wochenspruch bei der Anmoderation gesehen, auch mit Bild. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. So im ersten Johannesbrief. Zwischen Jesus und dem Teufel ist der große Kampf entschieden. Jesus ist der Sieger. Er ist mächtig. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Mit Jesus hat die neue Schöpfung begonnen, aber sie ist noch nicht vollendet. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt, zu unserer Ausgangssituation, der wir wirklich in die Augen schauen müssen, im Machtbereich des Bösen. Auch heute bringt der Teufel, oder wie immer du ihn nennen willst, das ist völlig egal, bringt der Teufel Menschen von Gott ab. Ohne Jesus finden sich Menschen automatisch im Machtbereich des Bösen vor. Das ist eine Ausgangssituation, die wir nicht unterschätzen dürfen. Ich habe vor einiger Zeit ein Taufgespräch geführt mit einem jungen Erwachsenen, der sich taufen lassen will. Wir sind so die einzelnen Dinge durchgegangen, die bei der Taufe geschehen. Es wird ja das Taufevangelium gelesen, also dass Jesus diesen Auftrag gibt zur Taufe. Es werden verschiedene Fragen gestellt. Und vor dem Glaubensbekenntnis kommt etwas, was mir sehr wichtig geworden ist, die Absage an das Böse. Also sagst du ab dem Satan und all sein Werk und Wesen. Kleiner Hinweis, aber das wird euch wahrscheinlich auch nicht wundern, in unseren heutigen Taufordnungen steht diese Absage an den Satan nur noch im Kleingedruckten. Die Absage an das Böse meint einen grundlegenden Herrschaftswechsel. Die Machtfrage wird gestellt und deswegen ist es da so schwarz-weiß. Deswegen wird das so klipp und klar gesagt, auch wenn uns das nicht gefällt und manche gleich schreien mögen, das ist ja mittelalterlich. Wir sind nicht auf neutralem Boden. Entweder im Machtbereich des Bösen, des Teufels, oder im Machtbereich Jesu. Es ist wirklich eine Illusion zu meinen, dass wir da neutral sind oder dass wir uns das selber aussuchen können oder dass wir sagen können, ich bin Atheist oder ich glaube gar nichts. Die Bibel ist da sehr klar. Und ich habe gemerkt in diesem Taufgespräch, es ist gar nicht so einfach, diese Realität der unsichtbaren Welt zu erklären. Jemand, der erst so, ja, noch am Anfang ist seines Christenlebens. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das liegt vielleicht daran, dass wir in einer materialistischen Welt leben. Die DDR hat das ja auch befördert. Ja, ich glaube nur das, was ich sehe, das ist das Credo vieler Menschen. Und deswegen verschwindet uns die Realität der unsichtbaren Welt manchmal so aus den Augen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch diesen Dingen zuwenden. Also es ist nicht so einfach, diese Realität zu erklären und diesen Herrschaftswechsel. Aber deswegen ist seit der alten Kirche, sind in der Taufe eben auch solche exorzistischen Elemente drin. Und wir haben das eben ja auch gehört, das hängt ganz genau mit dem zusammen, was Jesus auch erlebt hat. Erst lässt er sich taufen, dann wird er vom Geist in die Wüste geführt und begegnet dem Teufel. Deswegen hängen Taufe und, naja, Kampf, Widerstandsbewegung mit dem Teufel hängt zusammen, für jeden Christenmenschen. Lasst mich das so deutlich sagen. Zwischen beiden Seiten, zwischen Himmel und Hölle, tobt ein Kampf. Die gute Nachricht ist, der Kampf ist entschieden. Jesus ist der Sieger, er hat der Schlange den Kopf zertreten, er ist unser Retter. Die unangenehme Nachricht, und deswegen gehört das zum Glauben mit Jesus, zur Verbindung mit Jesus, die unangenehme Nachricht, dem Teufel ist noch eine Zwischenzeit gelassen, Menschen zu verführen. Wir sind noch im Machtbereich des Bösen. Nicht nur die Menschen, die Jesus gar nicht kennen, sondern auch wir als Christen. Er will uns von Gott trennen, das ist seine Mission. Und wir sind herausgefordert, uns dem entgegenzustellen. Wir brauchen keine Angst zu haben, weil der Kampf entschieden ist, aber wir sind herausgefordert, das ist kein Selbstläufer, weil die Versuchungen ja so schmackhaft sind, weil die Werbung einfach gut ist. Wir sind herausgefordert, aktiv dagegen anzugehen, dass uns der Teufel von Gott trennen möchte. Im Epheserbrief heißt es, zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Da wird das also mit anderen Worten formuliert für die Christen, warum es so wichtig ist, auf der Hut zu sein und warum der Teufel nach wie vor noch sein Unwesen treibt. Anders formuliert, hat mal ein Theologe gesagt, den ich sehr schätze, geistliches Leben ist eine Widerstandsbewegung gegen den Versucher. Also das gilt auch, wenn Sonnenschein ist und wir jubilieren. Es ist immer eine Widerstandsbewegung, das hört erst auf, wenn wir im Himmel sind. Widerstandsbewegung, ein ganzes Leben. Und deshalb nochmal die Erinnerung, wir beten darum die beiden letzten Bitten des Vaterunsers, deswegen hat sie uns Jesus ins Stammbuch geschrieben. Wir müssen über Versuchung und Gefährdung reden, um zu begreifen, warum wir Jesus als Retter brauchen. Da bin ich schon bei meinem dritten Punkt. Unsere Hilfe im Kampf gegen den Bösen. Jesus als unser hoher Priester. Ich lese den Text aus dem Hebräerbrief, ein sehr besonderer Text, der uns vielleicht gar nicht so vertraut ist. Hebräer 4. Wir haben einen großen hohen Priester, der alle Himmel durchschritten hat. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns also an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Er ist kein Hohepriester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. So können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch im Hebräerbrief auskennt. Ich muss sagen, das ist wirklich Schwarzbrot, harte Kost. Ein wichtiges Merkmal des Hebräerbriefes, und man kann sagen, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, also es gibt es in keiner anderen Schrift des Neuen Testaments, dass es uns Jesus als unseren hohen Priester vorstellt. Die Bibel hat ja ganz viele Titel für Jesus. Viele von euch werden euch vertraut sein. Also Titel für Jesus, die sein Wesen und sein Werk auf den Punkt bringen. König, Retter, Heiland, Sohn Gottes und so weiter. Wir hatten vorhin in der Lobpreiszeit ja auch so eine Zeit, wo wir Jesus das mal sagen sollten. Wer bist du für mich? Wo wir ihn anbeten, wo wir das proklamieren. Lasst euch mal ein auf diese ungewöhnliche Seite, Jesus als hohen Priester zu verstehen und zu proklamieren, auch wenn das fremd ist und auch wenn Jesus das selbst für seinen Dienst nie gesagt hat. Er hat sich als Menschensohn bezeichnet, er hat sich als Sohn Gottes bezeichnet. Aber lasst uns da mal hineinsteigen in dieses Bild, was uns vor Augen gemalt wird, damit wir im Bösen bestehen können. Ihr wisst das aus dem Alten Testament, ganz kurz nur gesagt, der hohe Priester stand zwischen Menschen und Gott. Er war die Verbindung zwischen Himmel und Erde, ein besonderer, herausgehobener Mensch, ein besonderes Amt, sehr genau geordnet, was er anhatte, welche Rituale er zu tun hatte und so weiter, wer zum hohen Priester berufen werden konnte. Und einmal im Jahr gab es diesen großen Höhepunkt am Versöhnungstag, am Yom Kippur, wo nur der hohe Priester in das Allerheiligste treten durfte des Tempels, diesen Vorhang zur Seite schieben konnte und dann eine besondere Opferhandlung vollzogen hat für sich und für das Volk und damit Versöhnung geschaffen hat für das Volk. Also, dafür wurde ein Opfer dargebracht. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, wir wissen nicht, wer ihn geschrieben hat, jetzt sagt er, Jesus tritt vor Gott für uns ein wie ein hoher Priester. Aber es ist noch viel größer als dieses irdische Bild damals im Judentum. Wie gesagt, Jesus hat da ja gar nicht direkt angeknüpft. Aber lasst uns das mal ein bisschen durchkauen, ein bisschen nachbuchstabieren. Wenn hier gesagt wird, wir haben einen großen hohen Priester, dann wird damit ja zunächst gesagt, wir haben eine, das ist, Jesus ist keine Autorität, die ganz weit weg ist. Also, wir haben jetzt keinen Papst oder so, aber der Papst ist ja für uns jetzt relativ weit weg als so eine große Kirchenfigur oder so. Und ich denke, der hohe Priester damals im Alten Bund war auch jemand, der weit weg war von den normalen Menschen. Und jetzt wird hier proklamiert und gesagt und erinnert für den Kampf gegen das Böse, wir haben einen großen hohen Priester. Und der ist sogar noch viel größer als das, was im Alten Bund damit geschehen ist. Ich habe es gesagt, Christsein heißt, in unmittelbarer Nähe zu Gott zu leben. Und jetzt wird der Gedanke hier ausformuliert, durch Jesus, unseren hohen Priester, stehen wir vor Gott. Und dass Jesus als Priester für uns eintritt, das haben wir beim ersten Lied gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus und so weiter und so fort, das wird also in dieser Stärke nur in diesem Brief formuliert. Also, er tritt für uns ein, er steht dafür ein, dass unsere Gebete auch bei Gott ankommen, zwischen Himmel und Erde. Das macht ein Priester, er vermittelt. Welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht, er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Von Jesus wird also gesagt, dass er uns immer tiefer zu Gott führt, dass er im Himmel ist und dort seinen Dienst ausübt und eben unsere Gebete zu Gott bringt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Gedanke. Vielleicht könnt ihr nächste Woche mal Jesus als hohen Priester ausrufen und Danke sagen, dass er unsere Gebete vor Gott bringt. Das ist sehr wichtig, wenn wir denken, das kommt irgendwie nicht an. Jesus bringt unsere Gebete vor Gott. Dafür steht er dort. Er führt uns immer tiefer dahin und eben auch unsere Gebete. Und jetzt kommt aber die größte Kostbarkeit in diesem kurzen Bibelwort, was diesen großen, hohen Priester auszeichnet, der alle Himmel durchschritten hat. Da wird nämlich gesagt, ich lese das nochmal vor, es ist kein hoher Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte, er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt, nur war er ohne Sünde. Also das große Thema Leben mit Jesus und Versuchung in den Schwachheiten. Hier wird von Jesus gesagt, dass er mitfühlt mit uns. Also Jesus leidet mit uns, Jesus fühlt mit uns mit. Das griechische Wort verstehen wir alle, was da steht. Sympathein, also Sympathie, mitleiden, mitfühlen. Das zeichnet diesen hohen Priester aus, dass er uns darin ganz nah ist, dass er das kennt, die Schwäche oder die Versuchung, in der wir stehen. Er ist also ein mitfühlender, er ist ein mitleidender hoher Priester. Was heißt das für uns? Jesus kennt uns. Er weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. Er weiß, wie es ist, müde zu sein. Er weiß, wie es ist, seine kleinen Zipperlein zu haben, vielleicht auch irgendwelche Krankheiten. Er weiß, wie es ist, Angst zu haben. Und er weiß, wie es ist, versucht zu sein. Und da sagt uns der Hebräerbrief, Jesus versteht uns, er fühlt mit als hoher Priester und er kann uns sogar helfen, wenn wir getestet, wenn wir auf die Probe gestellt werden und sogar dann noch, wenn wir versagt haben. Er, unser hoher Priester, ist unsere Hilfe im Kampf gegen das Böse. Jesus hat das letzte Wort, wie er auch in dem Wortwechsel mit dem Teufel bei den Versuchen. Er hat das letzte Wort, er ist das letzte Wort. Und darum, holt jetzt der Hebräerbrief aus, dürfen wir mit Zuversicht zu Gott kommen, weil wir uns dieses Bild vor Augen malen lassen. Dieses Bild aus der unsichtbaren Welt, was längst gilt im Himmel, und wir nur auf der Erde irgendwie begreifen müssen, dass der Schleier weggerissen wird und wir sehen, Jesus, unser hoher Priester, tritt für uns ein. Und deswegen müssen wir uns nicht verstecken, deswegen können wir ehrlich sein, deswegen dürfen wir sagen, ich bin schwach, ich habe Angst, ich habe versagt. Deswegen dürfen wir auch unsere Schuld bekennen, nicht um uns klein zu machen, sondern um uns von Jesus reinigen und groß machen zu lassen. Das ist doch der Sinn der Sündenvergebung und auch die reinigende Wirkung, dass wir Schuld bekennen dürfen. Und Gott sagt, wenn wir ihm das sagen, wenn wir vor seinen Thron kommen, wenn wir beten, vielleicht auch im Gebet, im Segnungszelt mit Unterstützung, Gott sagt, komm, ich gebe dir Gnade. Ich gebe dir neue Kraft. Steht er hier da? Lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Gott will sich bitten lassen. Das erspart er uns nicht. Deswegen ist uns dieses Gebet auch gelehrt. Ich komme nochmal auf das Vaterunser zurück. Führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Gott will gebeten sein. Gott will, dass wir diese Hilfe auch in Anspruch nehmen, Jesus als unseren mitfühlenden hohen Priester. Aber lasst uns deshalb, bitte, lasst uns deshalb nicht müde werden, lasst uns auch nicht gleichgültig werden, lasst uns sagen, das geht mich gar nichts an. Wir sind nicht auf neutralem Boden unterwegs. Lasst uns im Glauben und im Bekenntnis an unserem mitfühlenden hohen Priester festhalten. So stärken wir unsere Widerstandskraft. Nicht, weil wir stark sind, sondern weil er stark ist. Nochmal das Wort aus dem Epheserbrief. Zieht an die Rüstung Gottes, damit ihr gegen die listigen Anschläge, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Man kann das auch anders formulieren, so steht es auch in den Paulusbriefen häufig, zieht den neuen Menschen an. Mit meinen Worten übersetzt, legt euch Jesus wie einen Schutzmantel um. Das sind alles die gleichen Gedanken, nur ein bisschen anders gedreht und gewendet. Also, greife nochmal die Anregung vom letzten Sonntag auf. Da war es ein kurzes, schlichtes Gebet. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Also dieser Ermutigen, probier das mal aus. Probier das doch jetzt mal aus, das wirklich auszurufen über dem, was dich von Gott wegbringt, wo du schwach bist, wo du scheiterst. Jesus, du bist mein hoher Priester. Ich rufe das jetzt aus und ich setze meine Zuversicht drauf, dass du mir Gnade schenkst, dass du mir Barmherzigkeit gibst. Jesus, unser mitfühlender hoher Priester zerstört die Werke des Teufels und er führt uns vor den gnädigen Gott. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.